Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Was ich mich eigentlich gefragt habe, interessierst du dich für Anime?
Nee. Nicht so ganz. Oh. Du schon wahrscheinlich, ne?
Ja, schon mal eine Zeit lang sehr extrem und jetzt zeitlich bedingt immer etwas weniger, aber ich verfolge das noch regelmäßig. Ne? Guck so die Sachen, die so, vielleicht hast du schon mal gehört, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, das sind so momentan so die hippen Sachen. Aber nachdem du mit diesen schönen fancy Filmempfehlungen kamst, ich habe schon wieder den mit der Fliege vergessen.
Ja, eine Fliege kommt selten allein.
Da habe ich gedacht, den musst du schon allein deshalb mal zumindest angucken, weil der sich so verrückt anhörte beim letzten Mal. Aber da wollte ich dir jetzt Made in Abyss empfehlen.
Habe ich auf meiner Watchlist tatsächlich.
Nein.
Sogar. Ja.
Ein guter Mann.
Ich meine, gut, die Watchlist ist super lang. Und die wird immer länger. Ich habe vor, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren oder so mal den ein oder anderen Anime gesehen. Zum Beispiel, wie hieß denn das mit dem Tentakellehrer? Assassination Classroom.
Assassination Classroom.
Den fand ich tatsächlich auch ganz cool. Ich weiß nicht, manchmal sind mir diese Animes einfach ein bisschen zu drüber, tatsächlich. Also, das ist mir zu epic und komische Monster und weird und so. Ich mag das zwar irgendwie gerne, aber manchmal ist mir das zu viel, habe ich so den Eindruck.
Ja, ich finde das Sympathische, dass quasi die Imagination keine Grenzen hat. Ne? Schon allein es ist ja total egal bei einem Anime im Vergleich zu einem Film, was du zeichnest. Ne? Du kannst dir ausdenken, was immer du möchtest, wo du beim Film ja dann direkt wärst, oh, da müssen wir mal gucken, ob wir das Budget dafür haben. Und dazu, glaube ich, ist wahrscheinlich so diese japanische Kultur da generell noch ein bisschen empfänglicher für möglichst verrückte Ideen. Da gibt's ja, und da mag ich halt es besonders gerne, mich einfach überraschen zu lassen. Und ich mag dann halt quasi das Worldbuilding, die Kreativität. Und da ist mir immer so Made in Abyss so im Gedächtnis geblieben. Vor allem, ich finde, es ist halt ein sehr süßer Zeichenstil. Aber der Inhalt wird nachher schon sehr hart. Also das wird schon sehr, das sieht am Anfang so aus wie, oder das könnte man auch mit Kindern gucken, auf gar keinen Fall, by the way. Und insbesondere der Film nachher, also du musst Staffel 1 gucken, dann kommt, ich weiß nicht, ob es schon einen zweiten Film gab, aber das guckst du dann, Watch Order und so weiter. Ja. Und dann guckst du den Film und vor allem der Film, hat noch mal so einen Moment, wo du sagst, das ist schon hart, auch auf eine gewisse Art und Weise.
Finde ich eine gute Empfehlung, ja. Kommt, also ist ja auf meiner Watchlist schon, aber ich weiß nicht, ich habe tatsächlich, du kannst es nicht sehen, weil es ein bisschen weiter unten ist, aber ich habe tatsächlich auch ein paar Mangas zu Hause. Und zwar Promised Neverland. Da gibt es mittlerweile auch einen Anime zu, den habe ich aber nicht gesehen. Ich glaube, der war nämlich damals nicht abgeschlossen. Und My Hero Academia. Habe ich tatsächlich gesehen.
Habe ich geguckt.
Fand ich auch richtig cool. War aber leider dann nach Staffel 4 erstmal Stopp. Also dann muss man halt auch lange warten bei Animes, was so ein bisschen mein Wermutstropfen bei Serien immer ist. Dann vergesse ich wieder alles, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Aber die mochte ich auch tatsächlich sehr gerne. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir auch so ein Zeitargument, dass ich nicht diese große Zeit habe, auch diese riesen epischen Serien Naruto oder auch was anderes zu schauen. Und dann kommt noch die Verfügbarkeit dazu. Ich wollte eigentlich, wie heißt das denn, die mit den großen Titanen?
Attack on Titan.
Attack on Titan wollte ich eigentlich schauen und das gibt es aber gar nicht im Moment irgendwo zu sehen, die erste Staffel auf Deutsch. Was ziemlich weird ist, wenn man bedenkt, dass alle anderen Staffeln auf Deutsch verfügbar sind. Und da denke ich mir so, das ist jetzt irgendwie scheiße. Und dann bin ich frustriert und dann lasse ich es auch sein, aber... Ich habe da jetzt generell keine Abneigung gegen.
Also im Zweifel ja immer Crunchyroll, ne? Das ist ja so einer der
Anbieter. Ja, aber auch da ist es nicht da.
Aber du hast, ne, genau, und das ist schon auch sehr verteilt, ne, wie ja bei Filmen ja im Endeffekt ja auch oder bei normalen Serien hast du es ja mittlerweile auch auf mehrere Streaming-Anbieter verteilt. Ich würde jetzt, ich hoffe, da wird uns keiner der Zuschauer für lynchen, aber ich würde sagen, im Anime-Bereich ist es moralisch okay, auch mal unter Umständen auf einen, das würden wir natürlich nie tun, aber auf irgendeine Streaming-Webseite zurückzugreifen für genau diesen Fall.
Nee, das meine ich nicht. Das meine ich auch aus Prinzip nicht, weil ich mir denke, also wenn es jetzt nicht legal zu gucken ist und die es verhauen haben, dann Pech. Dann gucke ich es nicht. Ich habe ja genug zu gucken. Also ich gucke tatsächlich auch gar nichts illegal.
Übrigens, also bester Anime ever, Hunter x Hunter. Das nur, den gibt's, glaube ich, bei Amazon Prime. Weiß ich nicht. Müsstest du mal gucken.
Hm. Interessant.
Also
du, gefühlt, du bist voll drin.
Ja, schon gerne. Ne? Ach, ich bin ja überall so ein bisschen drin. Ne? Ja. Hab jetzt auch wieder, als du mit Invincible anfingst zu reden, über Comics geredet, selber wieder eingestiegen auch. Ah, ja. Aber was mir gerade noch einfiel, als du meintest, Manga, da wäre meine Empfehlung übrigens Berserk. Der Manga. Mhm. Also ja auch eine populäre Anime, aber der Manga ebenfalls, das Original, der ist richtig gut. Also das wäre auch, also übrigens auch dann natürlich schon sehr stark erwachsener Inhalt. Aber ich habe relativ viel Fantasy-Bücher gelesen und war da immer auch eine Zeit lang immer auf der Suche nach dem nächstbesten, was schlägt, so die Standards. da ist Berserk mittlerweile, obwohl das ja überschaubar wenig Text ist, einfach, finde ich, eine der stärksten Fantasy-Geschichten überhaupt.
Okay. Ja, ich will da auf jeden Fall die Ghibli-Filme einmal ins Rennen werfen. Da bin ich tatsächlich ein Riesenfan von. Gehört ja auch zum Anime-Bereich. Ne? Da gibt es ja auch fantastische. Also ich finde das Wandelnde Schloss irgendwie auch so eins der Hidden Gems von denen. Den nennt irgendwie kaum einer, wenn es so um die besten Ghibli-Filme geht. Aber den finde ich unfassbar stark, den habe ich letztens noch im Kino gesehen, in so einer Aktion. Und natürlich Mein Nachbar Totoro und so weiter. Also, was die da auch geleistet haben an Konkurrenz zu Disney, ja, also auch wie viel Kreativität und Liebe da drin steckt, das ist so faszinierend. Ja.
Mein Nachbar Totoro war der erste Film, den ich, also der erste wirkliche Zeichentrickfilm, den ich mit den Kindern geguckt habe.
Ja, das kann ich auch mir
wirklich
gut vorstellen.
Ja, so. Eigentlich gut mit Kindern zu gucken, ist die Katze am Ende, ist vielleicht das einzig Verrückte so ein bisschen, aber sonst passiert ja relativ wenig Schlimmes und schön gemacht. Und da du jetzt Ghibli selber ja schon reinwirfst, würde ich da sagen, hier Grave of the Fireflies, weiß gar nicht, wie der deutsche Titel heißt.
Das ist, ist die Nacht, die letzten Glühwürmchen heißt
er. Ja, ich glaube, du hast recht.
Und das, das nicht mit.
Also,
Kindern
wem da nicht die Tränen kommen am Ende, ne? Das ist schon, es geht um Krieg, in dem Fall Kinder, zwei Kinder, die während des Kriegs versuchen zu überleben. Und vor allem, wenn man dann noch selber Kinder hat, das ist dann das Gegenteil von Mein Nachbar Totoro.
Ich finde den, unfassbar krass. Also ich habe noch nie bei einem Film auch nachhaltig wirklich nach dem Film, das hat einen komplett zerrissen. Also ich fand das, ich meine, man wusste ja, es ist ein trauriger Film und so, aber wie er auch inszeniert ist und was er für eine Geschichte erzählt, boah, das hat mich, also den will ich auch eigentlich nicht mehr sehen. So, das reicht doch einmal und ich finde, das ist ein wundervoller Film. Also richtig gut, aber der zerreißt dich so, dass du das nicht nochmal erleben willst eigentlich.
Ja, also plus eins, genau, den guckt man einmal und dann will man den eigentlich auch nicht noch ein zweites Mal gucken.
Ja, sehr gut, Stefan. Wie sieht's denn mit Brettspielen aus? Ich finde das gut, dass wir so ein bisschen über Filme und andere Medien noch hier sprechen. Das kommt ja auch sehr gut an. Danke für euer Feedback dafür. Wir kriegen immer mal wieder Nachrichten auch dazu. Ich glaube, das ist auch ganz schön. Ich habe ja tatsächlich weiterhin viel Unstoppable gespielt. Es ist unfassbar, wie mich dieses Spiel fesselt. Das ist so krass. Stefan, du musst dir das holen.
Also es ist ja nicht so, als würde ich es nicht haben wollen. Es war jetzt nicht so einfach zu bekommen. Ja. Also wenn du durch bist und es nicht mehr spielen möchtest, wüsste ich jemanden, der es dir abnehmen würde.
Das wird immer
auf der anderen Seite ist es ja jetzt nicht so, dass wir zu wenig zu spielen haben. Und wir waren tatsächlich letztens noch in Krefeld wieder. Also das ist ja, letztens sprach ich ja über Brave New World in Köln.
Ja, ja.
Und in Krefeld, das ist ja eine spezielle Stadt, sage ich mal. Also die ist schon gefühlt, sagen, ich hoffe, da tun wir niemandem was Böses.
Krefeld, ne, aber ist schon heavy.
Schon nicht mehr so die schönste Stadt. Also generell haben ja Innenstädte, würde ich sagen, gelitten in den letzten 20 Jahren.
Gerade rund um den Bahnhof, die Region ist echt heftig, ne?
Und im Ruhrgebiet, würde ich ja sagen, generell. Und ja. Nichtsdestotrotz fahren wir tatsächlich sehr gerne nach Krefeld. Und zwar insbesondere halt auch wegen dem Brettspielladen. Du hast Spielzeit. Mhm. Finde ich auch immer sehr angenehmer Brettspielladen. Und da habe ich direkt Stickers mitgenommen und da werden wir auch nochmal drüber sprechen in der Runde. Und ich versuche ja dann doch immer ein bisschen Geld da zu lassen, um die Spieleläden zu unterstützen. Aber genug ja. Material wurde mitgebracht.
Sehr gut. Ja, ich fände nochmal ganz interessant bei Unstoppable. Ich habe ja noch ein kleines Update in die Folge noch hereingeschnitten. Ich bin jetzt bei 43 Partien. Und ich habe es tatsächlich geschafft zu gewinnen, tatsächlich in der 14. Partie. Und jetzt habe ich mit allen Fraktionen, es gibt ja 6, die ja auch sich unterschiedlich so ein bisschen spielen und unterschiedlichen Fokus haben, habe ich mit allen den ersten Boss geschafft und bin jetzt beim zweiten auch schon mit der Hälfte durch. Und ja, ich bin total faszinierend. Also das ist wirklich ein Spiel, wo ich auch sage, das fordert mich mechanisch auch so sehr und diese Lernkurve ist so gut. Das ist so ein bockschweres Spiel, aber es macht echt Laune. Ne? Also ich bin mal gespannt, wenn es auf Deutsch kommt dieses Jahr, ob es dann irgendwie noch ein paar mehr Leute erreicht. Für mich weiterhin reines Solospiel, aber nichtsdestotrotz richtig gut, ja.
Kommt es dieses Jahr auf Deutsch?
Bei welchem Verlag? Schwerkraft hat es auf Deutsch angekündigt. Ja. Ich denke mal, das wird noch was dauern, tippe ich mal. Das ist ja immer so, dass es bis zur Lokalisierung noch was dauert. Vielleicht haben sie es bei der Messe ja dabei. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr mehr Informationen habt, gerne her damit.
Hier dann über Schwerkraft direkt die Überleitung zum bisschen User-Feedback, was wir bekommen haben. Ja. Ich hatte jetzt ja eben gerade noch beim Schwerkraft-Verlag für Northwood bestellt und das Vermächtnis von You, zwei deiner präferierten Solo-Spiele, um sie vergleichen zu können mit einem Spiel, was es mir angetan hat, und zwar Königreich Legacy. Und da hat uns von einem User ja das Feedback erreicht, da nochmal kurz drüber zu sprechen oder dass er dich das mehr gewünscht hätte, vor allem zu der Thematik, dass das komplett AI-generiert ist vom Artwork her, wo ich erstmal sagen würde, ja, erstmal vielen Dank, absolut gerechtfertigtes Feedback, war mir jetzt persönlich auch gar nicht bewusst. Und
ich
da
wusste
ist,
es auch
glaube
nicht.
Ich, etwas, nee. Ja, ich wusste es von Path of Civilization, ne? Das war damals so ein bisschen mehr im Thema und das war nochmal so auch so ein Feedback für uns. Muss ja immer bedenken, dass wir das ja so nebenberuflich hier machen, aber trotzdem nochmal auch den Anspruch da haben, da demnächst immer noch ein bisschen ordentlicher vielleicht nachzuschauen, zu recherchieren, wenn es da solche Informationen gibt. Also erstmal immer gutes Feedback und auch gerne mehr davon.
Ja, also ich habe ja damals schon gesagt, dass das Cover so ein bisschen für mich so ein bisschen komisch aussieht. Und ich glaube, das ist eher so dieser Uncanny Valley-Effekt so ein bisschen. Und wenn man es weiß, dann erkennt man es natürlich sofort. Und ich fand das auch nochmal super interessant, weil es gibt sowieso um den gesamten Verlag und rund um die Fruxelius-Familie auch so ein bisschen Kontroversen, die wir jetzt gar nicht groß aufdröseln wollen. Wer da möchte, kann sich da gerne auch bei BGG, gibt es da Threads zu, informieren. Auf jeden Fall war es sehr interessant, dass sie eben dieses Spiel AI generiert haben lassen. Das Artwork und danach gab es folgendes Statement, was ich einfach mal so stehen lassen möchte. Ich zitiere, also für das nächste Projekt, Fates heißt es, ein Wikinger-Spiel, haben sie dann das Statement veröffentlicht. We have paid tens of thousands of dollars to have those illustrations made. And not even by some East European illustrator or Asian illustrator, but actually by Western. Someone living in the Western world will be doing all the illustrations. That is crazy expensive. Dazu kommt wohl noch, dass wohl irgendwie der Illustrator die Schwester ist. Also es ist super skurril.
Okay.
Ich lasse das einfach mal so stehen und würde trotzdem sagen, vielen Dank fürs Feedback. Und wir haben das Ganze auch einfach mal als Denkanstoß mal angenommen, was ist eigentlich mit AI-Work, AI-Artwork in Brettspielen, und haben jetzt irgendwie mal vor, vielleicht einen Illustrator aus Deutschland mit in den Podcast einzuladen, um mit dem da auch einfach mal drüber zu sprechen. Wie bedroht ist denn das Ganze? Wie nimmt er auch dieses Feedback, was ja auch viele, du hast eben, ich glaube, wie ist es? Path of Civilization, ne? Das genau, ja auch einen riesen Backlash bekommen hat. Es gibt immer mal wieder Spiele, die ja auch versuchen, irgendwie AI-Artwork zu benutzen. Ich glaube, Awaken Realms hatte das Puerto Rico-Cover auch irgendwie zwischendurch AI generiert, weil jemand da fünf Beine hatte oder so. Also es gibt ja die Kontroverse darum, und ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so tief in der Thematik drin. Und ich finde das aber super spannend, da auch mit jemandem vielleicht zu sprechen, der gerade in dieser Szene auch arbeitet und das selber macht. Deshalb hoffen wir mal, dass wir jemanden in den Podcast bekommen. Das wäre doch eine coole Sache auf jeden Fall.
Ja, definitiv, und glaube ich auch generell nochmal ein interessantes Thema, wie man das zu bewerten hat. Und ich glaube, die Kritik in dem Fall hier ging ja vor allem auch in die Richtung, abgesehen von dem unglaublich schlecht ausgesuchten Kommentar, den du gerade vorgelesen hast, geht es ja vor allem auch in die Richtung, dass es ein Verlag ist, der das jetzt vor allem finanziell nicht bräuchte unbedingt. Ne? Wenn man jetzt eventuell den kleinen unabhängigen Entwickler hätte, der sagt, okay, ich kann mir überhaupt gar niemand leisten, vielleicht dann nochmal eine andere Situation, aber hier reden wir eben wahrscheinlich von schon einem der Top-Verlage, die da mit Terraforming Mars ja wirklich einen Dauerbrenner haben.
Ja, wobei es, glaube ich, aber bei einem anderen Verlag jetzt rausgekommen ist, weil Terraforming Mars war ja bei, wie hieß denn das? Nicht Stone, wie heißt denn das? Sag mal schnell hier. Jetzt mal live hier mal gucken.
Ist es Renegade?
Das hier ist Podcast. Nee, ist, also Fricks Games ist auch auf jeden Fall Part davon, aber es ist auch Stronghold Games gewesen, vor allem, die Terraforming Mars rausgebracht haben. Aber du hast vollkommen recht. Also ich glaube, bei dem Spiel waren sehr große Erwartungen und so. Und da ist das nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie einen Mini-Kickstarter hat von einem One-Man-Project, der das irgendwie selbst finanziert. Keine Ahnung. Auch darüber kann man auf jeden Fall mal sprechen. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, und das wäre auch super interessant, wie teuer auch sowas ist. Das ist ja in Deutschland sowieso immer sowas mit Preisen. Wirft man sehr wenig um sich, ne? Über Geld spricht man nicht. Aber auch das wäre super interessant. Wie sieht das eigentlich aus? Wie viel investiert man eigentlich für so ein Brettspiel? Und es wäre super spannend, wenn ihr Kontakte habt zu Illustratoren, gerne sonst auch mal schicken. Wir haben schon die erste Einladung rausgeschickt und gucken mal, ob wir da eine Antwort bekommen. Wäre auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man auch wirklich mal tief ins Detail gehen könnte. Ja, Stefan, was hast du? Du hast Neues gekauft, hast du gesagt, dieses Legacy-Spiel, ne?
Da reden wir aber ein anderes Mal drüber. Ja, das heben wir uns mal auf. Es wird hier fleißig gespielt mit der Familie. Ist nicht so verkehrt.
Ich bin auch super gespannt. Ich bin ja, noch im Testen vieler anderer Spiele. Demnächst bin ich wieder ready für eine Gespielt-Folge. Da ist auf jeden Fall wieder einiges Tolles dabei, würde ich sagen.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir haben, ich sagte ja, Aborea haben wir unsere erste Partie heute gespielt. Ja. Und mal schauen. Die fanden wir okay, aber das war ja bei Barcelona und Blumenstraße auch der Fall. Und sind ja doch beides sehr starke Spiele geworden.
Ja, bei mir ist zum Beispiel Planet Unknown jetzt. Haben wir am Wochenende nochmal gespielt. Das habe ich jetzt aussortiert, weil ich gedacht habe, nee, also gerade in Vorbereitung auf die heutige Folge, ne, ihr seht es im Titel,
sehr gut, sehr
die Top-Puzzle-Spiele, habe ich gedacht, komm, wir spielen nochmal Planet Unknown. Das liegt da jetzt seit langer Zeit wieder im Regal, ohne gespielt zu werden. Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist einfach für mich kein gutes Puzzlespiel. Das ist ein gutes Gesamtprodukt. Also es hat ja was von Leistenklettern und bisschen Puzzeln, aber ich finde den Puzzle-Aspekt super unspannend in dem Spiel irgendwie. Und für mich ist das auch gar nicht so ein primäres Puzzlespiel. Ist natürlich jetzt auch die Frage, Stefan, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Wie hast du deine Top 3 Puzzlespiele denn jetzt sortiert? Weil ich habe mir da tatsächlich einen sehr guten Gedanken gemacht, der es mir sehr leicht gemacht hat, die Spiele in nur eine Top 3 zu fassen. Ich glaube, sonst wäre es ziemlich heftig geworden bei mir.
Das war, die Kategorie war ja dein Vorschlag und mein erster Gedanke, ah, was, Puzzlespiele, boah, keine Ahnung, das muss ich mal nachdenken, habe ich da überhaupt was? Und im Endeffekt ist es jetzt eine Liste geworden von 10, 12, 15 Spielen, wo es mir unglaublich schwer fällt, die Top 3 auszuwählen. Wobei ich sagen würde, Platz 1 ist relativ klar, aber danach ist es gibt so viele gute Titel. Wie hab ich das definiert? Ich habe es mir dann auch versucht, etwas leichter zu machen oder beziehungsweise durch die Definition die Auswahl zu erleichtern. Und für mich habe ich dann wirklich gesagt, es muss quasi Tetris-artiges Puzzeln sein. Also ich habe ein, wie sagt man im Englischen, sagt man diese Polyomino-Teile, also diese Tetris-ähnlichen Figuren, die ich in irgendeiner Art und Weise dahin puzzeln muss. Und vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler, Planet Unknown stand quasi auch auf der Longlist und das habe ich aber auch dann aussortiert, weil mir das zu wenig Puzzeln ist. Ne? Also das Puzzeln an sich ist da, finde ich, also dass man dann wirklich mal hingeht, okay, welches Teil kann ich jetzt wo irgendwie gut platzieren? Das ist auch, ist für mich auch so der Teil, welches mich das hier hat aussortieren lassen. Aber ich habe es noch in meiner Sammlung und würde es auch nach wie vor nicht verkaufen, weil das für mich unglaublich gut funktioniert. Ich hatte es zweimal auf der Arbeit mit und da haben wir das auch in größeren Runden gespielt. Und da ist es seine Stärke, weil es ist relativ gut erklärt. Also es funktioniert schon. Ist jetzt nicht das super Gateway-Game, aber wenn du Leute hast, die Bock drauf haben und auch ein bisschen bereit sind, mal kurz eine Erklärung zuzuhören, dann ist das eigentlich super. Und das ist so ein Spiel, wenn du so ungefähr weißt, was passiert, dann kann sich jeder dann damit beschäftigen und alle spielen gleichzeitig. Daher erfüllt das für mich so einen Zweck, weshalb das immer in der Sammlung bleiben wird. Und ich finde es auch jetzt nicht schlecht in der Hinsicht, aber würde es jetzt auch nicht selber unbedingt auswählen.
Ja, vielleicht kann man da auch dran ansetzen, warum es auch für mich, selbst wenn es für mich ein super Spiel wäre, nicht in dieser Top-Liste auftauchen würde, weil ähnlich wie du das sagst, ne, bei dir ist es dieses Polynomino, ist auch ein schweres Wort, ne? Dieses Tetris-like, verschiedene Dinger. So ist es bei mir eher dieses, ich habe eine Aufgabe, ich habe ein Puzzle, das ich lösen muss und das Puzzle steht im Vordergrund. Das ist das, ich würde nicht sagen das oberste Ziel, aber das ist schon Hauptmechanik. Und bei Planet Unknown ist das auch Hauptmechanik, aber es fordert mich gar nicht, weil es ist total egal, was auf diesen Teils drauf ist. Es ist nur entscheidend, wo ich es hinpuzzle. Jetzt werden einige sagen, ja, aber ist ja bei Patchwork auch so. Ja, das habe ich auf meiner Longlist. Aber das ist eben nochmal was anderes. So, jetzt hat es geklingelt. Jetzt muss ich... Ja, bei Patchwork, finde ich, ist nämlich dieses Puzzeln gerade die Hauptmechanik, die es auch kompliziert macht. Dieses Haushalten, welches Puzzleteil nehme ich auch, um dadurch irgendwie mein Einkommen zu generieren. Du musst ja auch noch bezahlen und alles. Ich finde Patchwork um Längen komplizierter vom Puzzeln her als Planet Unknown beispielsweise. Planet Unknown ist ein gutes Gesamtprodukt. Es macht einfach sehr viele Dinge gleichzeitig und die auch alle gut. Aber ich habe in meiner Liste eben nur herausragende Puzzlespiele aufgenommen und nicht nur welche, die mir die anderen Mechaniken auch gut gefallen.
Ja, ich kann ja übrigens auch schon mal spoilern, dass ich ein Spiel wie Patchwork, das finde ich hervorragend, aber ich habe das mal aus der Liste rausgelassen, einfach weil ich dachte, das haben wir jetzt auch schon 20 Mal gehört, dass
haben
das ein gutes Spiel ist. Nicht bei uns, aber das ist
aber
ja
ist
schon
es ein gutes Spiel, ist ein super
Klassiker. So ein und der Aktionsausfallmechanismus ist halt hervorragend auch, ne, mit den Knöpfen und den Zeiteinheiten, dass du immer sehen kannst, wo gehst du hin. Ich habe immer nur die Originalvariante gespielt. Da sind ja mittlerweile auch zig Speed oder was auch immer, irgendwelche New York, ich weiß es nicht.
Ich habe Winteredition, habe ich. Weil die sehr
neueste Variationen raus. Aber auf jeden Fall ein richtig gutes Puzzlespiel. Eines der besten.
Aber ich verrate jetzt schon mal, bei mir werden wir zumindest den Mechanismus oder zumindest einige Sachen aus Patchwork vielleicht auch in den Top 3 noch wiederfinden. Weil Uwe Rosenberg ist ja einer der Puzzlespieldesigner, das muss man ja ganz klar sagen. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob bei dir auch was drin ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ja. Und ich lasse dir dann den Vortritt.
Ich glaube ja, dass ich zwei deiner Titel auf jeden Fall weiß.
Hoffe ich. Weiß ich nicht. Jetzt, ich sage noch nicht, ob es stimmt, aber sag.
Okay, dann sage ich schon. Also eines ist auf jeden Fall Insel der Katzen. Und bei den zweiten und dritten Titel wäre jetzt der Gedanke Framework oder Applejack noch dabei, wenn du es denn in diese Kategorie gezählt hättest.
Okay. Soll ich einfach dich schocken und mit meinem Titel Nummer 3 loslegen?
Ja, bitte.
Ich glaube, du wirst von diesem Spiel noch nicht gehört haben, außer ich habe es dir empfohlen vor Jahren und wieder vergessen, dass ich es dir empfohlen hatte, weil ich habe es sehr vielen Leuten empfohlen.
Der Browser ist auf, ich werde es sofort googeln.
Und zwar heißt es Bullet Heart.
Achso, nö. Das ist auf meiner Wishlist, aber habe ich selber nie gespielt. Ich meine, da ist jetzt auch wieder eine neue Version von angekündigt worden.
Ja, mehrfach. Das ist ein Spiel, bei dem man auch Standalone-Erweiterungen hat. Also man kann sich verschiedene Grundspiele kaufen. Ich habe jetzt nur das Bullet Heart und bin damit auch sehr zufrieden, weil so häufig kommt es dann auch wiederum nicht auf den Tisch. Aber es ist ein Spiel, 2021 rausgekommen, bei dem berühmten Level 99 Games. Da war ja auch Thomas immer ein großer Fan von. Hat ja von denen auch andere Spiele, die sich so auf sehr geekige Spiele eingeschossen haben. Wenn man sich das Cover und das Artwork anschaut, weiß man auch, okay, Anime ist definitiv auch irgendwie so eine der Zielgruppen, also es hat diesen typischen Anime-Look, es ist vollkommen übertrieben und wieso ich es in dieser Liste habe, weil es ein fantastisches Puzzlespiel ist. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Tetris meets Candy Crush auf Speed, in High Speed, gegeneinander, solo, kooperativ, was auch immer man möchte. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Also ich habe sowohl solo gespielt, als auch gegeneinander. Aber das Lustige ist, dass, wenn man gegeneinander spielt, ein 3-Minuten-Timer läuft. Und dieser 3-Minuten-Timer ist aber ein Song. Also es gibt verschiedene Songs. Die gibt es bei Spotify, die kann man aber auch so im Internet sich runterladen und die sind quasi der Rundentimer und die haben auch so ein bisschen ein Crescendo manchmal gegen Ende. Wenn man die ein paar Mal gehört hat, weiß man, okay, jetzt so langsam geht das Song schon wieder zu Ende, ich muss jetzt richtig Gas geben. Und was man einfach tut ist, wir haben Scheiben in unserem Beutel, wir ziehen eine, wir haben 5 verschiedene Lines und wir müssen die so viele Felder runterfallen lassen, wie auf diesem Chip draufsteht. Das kann 1, 2, 3, 4 sein. Und wir versuchen mit Hilfe von Aktionspunkten, die wir haben, gewisse Patterns zu bauen, oder nicht zu bauen, ist das falsche Wort, vielleicht doch zu bauen, wie auch immer, zu bekommen, damit wir die Steine oder gewisse Steine leeren können. Und diese geleerten Steine bekommt dann der linke Nachbar oder der rechte, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der linke, bekommt das für die nächste Runde in seinen Beutel rein. Das heißt, je besser ich spiele, desto schwerer hat es der andere in der nächsten Runde. Und das ist
dieser Tetris-Effekt, dass man einem
so
Linien rüberschickt.
Ja, und das ist super heftig. Also ich muss auch sagen, gegen meine Freunde habe ich kaum eine Chance. Das ist unfassbar, wie schnell die das macht. Aber das Coole ist, dass die Sachen, die man erfüllen muss, mit den Charakteren immer anders sind. Es gibt ganz viele verschiedene Charaktere, wenn man jetzt alle Erweiterungen hat, sowieso noch viel mehr. Und der eine geht vielleicht auf die Zahlen auf den Sachen und sagt, hier weiß ich nicht, so eine typische Tetris-Form und die Summe von allen Dingern muss 6 ergeben und dann kannst du davon 2 rausschmeißen. Bei dem anderen geht es aber um Farben, bei dem anderen geht es darum, bestimmte Lücken zu haben. Und das ist so intelligent und so herausfordernd, dass ich sagen muss, das macht schon richtig Bock. Und diese Patterns, die man erfüllen muss, zieht man eben auch von einem Deck. Das heißt, auch da kannst du nicht immer die gleiche Art und Weise haben zu spielen, sondern du musst schon gucken. Und diese Mischung aus Echtzeit, ich muss gucken, dass ich irgendwie meine Sachen erfülle und ich muss ja ziehen und die Aktionspunkte ausgeben und das in einem gesunden Gleichgewicht, auch in der Zeit. Das macht enorm viel Spaß, weil ich muss den Beutel entleert haben, bis die Zeit vorbei ist. Sonst musst du nach Zeitende quasi den Beutel entleeren und kannst nichts mehr machen. Und du hast, glaube ich, je nachdem, welchen Charakter du spielst, 3 bis 5 Leben und wenn die weg sind, sind sie weg. Und das geht super schnell runtergespielt. Jetzt, wenn ich darüber erzähle, habe ich schon direkt wieder Bock. Also ich finde, das ist eins der herausforderndsten Puzzlespiele, wo ich aber auch sage, das macht auch immer wieder Spaß, weil dieses Puzzle, das zu meistern, super, super schwer ist, gerade wenn du einen guten Gegenspieler oder eine gute Gegenspielerin hast.
Mich hat ja dieser Zeitaspekt ein bisschen abgeschreckt. Das ist ja so etwas, wo ich bei Brettspielen in der Regel schon jetzt Respekt vor habe, außer wir reden jetzt über irgendwelche Zeichenspiele, ne? So mal in einer Minute was. Oder Kitchen Rush finde ich auch hervorragend.
Ja, ja.
Aber zum Beispiel, bei, um mal ein Beispiel zu nennen, bei Bombusters, die Mission, die es auf Zeiten zu schaffen gibt, die sage ich, die muss ich nicht spielen. Nächste.
Okay. Also es ist definitiv ein Stressspiel, das muss man wissen. Das Schöne ist, wenn du Solo spielst, hast du keinen Timer. Dann musst du auch den anderen nichts in den Beutel werfen, sondern dann hast du eben eine Bossmechanik, gegen den du kämpfst. Eigentlich auch ein guter Boss-Battler, wenn ich mir jetzt so überlege. Und ich glaube, wenn du kooperativ spielst, ist es dann auch nicht so. Ja, also man muss das schon mögen. Das ist so ein Gesamtprodukt, auch dieser Stress, dieser positive Stress. Und wenn du nach 3 Minuten so eine Pause machst und denkst, boah, okay, wie viel hat mir jetzt der andere rübergeschickt? Das ist schon ganz cool, aber du hast schon recht. Also man muss schon auch so ein bisschen Echtzeit mögen, wenn man es gegeneinander spielen will.
Hört sich auf jeden Fall, wie von dir ich das nicht anders gewohnt bin, nach einem sehr speziellen, aber trotzdem sehr interessanten Pick aus.
Ja, ich will es auf jeden Fall jetzt nochmal spielen. Jetzt habe ich mir selber den Mund wässrig geredet.
Direkt nach der Aufnahme.
Sehr gut. Nee, das wird heute nichts. Aber ist auch nicht schlimm. Was hast du denn mitgebracht, Stefan?
Ja, ich habe dir auf jeden Fall einen Titel mitgebracht, wo ich dachte, zu viel Harmonie. Ich weiß, du magst ihn auf gar keinen Fall. Und ich finde es aber in diesem Puzzlespielbereich einfach ein so gelungenes Setup, weil es ist erstmal ein Legacy-Spiel, also Problem Nummer 1.
Aua, ja. Ah nee, nicht jetzt. Oh, wenn das ja, jetzt ja. kommt, dann, ja, ja. dann werde ich doch. Dich verurteilen.
Doch, doch. Vom
Nein,
Doktor.
Stefan.
Natürlich, natürlich. Es ist, der Simon ahnt es schon, es ist My City oder My
das
Island.
Das kann doch nicht. Das, Stefan, jetzt müssen wir den Podcast leider beenden. Ich glaube, ich suche mir wen anders. Das ist ja nicht
Moment,
wahr.
Moment, da kann ich doch nichts dafür, wenn du gute Spiele nicht erkennst. Das ist ja
nicht wahr.
Also, lass uns mal kurz, bevor wir zur Wertung kommen, lass uns mal kurz über Spielchen reden. Es gibt 2 Titel, ne? Also der ursprüngliche war quasi My City und hier ist die Besonderheit an dem Spiel, dass es ein Legacy-Spiel ist, welches sich über mehrere Runden quasi entwickelt und immer neue Regeln dazu kommt. Und das ist für mich schon mal eins der großen Stärken von dem Spiel. Du hast einen super seichten Einstieg da hinein. Generell, jeder hat einen Plan vor sich liegen, der Regel grün, da ist ein Fluss in der Mitte jetzt bei My City und man hat dann verschiedene Teilen verschiedener Farben und muss das erst am Fluss anlegen und dann wird's nachher schon eine schöne Puzzleaufgabe, wie man das anlegt. Man zieht gemeinsam aus, also man dreht eine Karte um, dass alle gemeinsam immer das gleiche Teil anlegen müssen. Lebt, glaube ich, auch ein bisschen davon, dass jeder für sich spielt und jetzt nicht unbedingt guckst, was macht der andere. Und
du willst schon direkt meinen Kritikpunkt beim Erklären entkräften, ne?
Ja, wenn das euer Problem ist,
Nein, das habe ich aber auch so rum. Ich habe da auch nicht gelogen.
Vor allem hast du ja nachher auch den Punkt, wo ja du mehr Sachen auf die Sachen draufklebst und dann ist es schon ein bisschen andere Ansätze, wie du das machst. Und das Schöne an dem Spiel ist, das entwickelt sich halt, hat diesen super seichten Einstieg und es entwickelt sich dann halt wirklich zu einem doch komplexeren Puzzlespiel mit deutlich mehr Regeln, mit immer mehr Sachen, auf die du aufpassen musst. Und das, finde ich, macht es einfach sehr hervorragend. War ja, glaube ich, auch auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres.
Ist das so?
Oder war es da nicht irgendwo? Du kannst ja mal nachgucken, ich erzähle sonst noch ein bisschen zum Spiel.
Ja, erzähl mal weiter.
Und zwar vielleicht noch, wir sind bei My Island, das haben wir erst vor kurzem angefangen, da sind wir leider noch nicht ganz so weit durch, ich glaube so ein Drittel oder so haben wir geschafft. Und das wäre von den beiden eigentlich nochmal mein Favorit, weil das My City-Spiel, das hat auch schon, du wirst es nicht perfekt lösen Momente, ja, wo du am Ende wirklich immer Schwierigkeiten hast anzulegen und dann auch, es gibt auch Minuspunkte und dann gucken, dass du davon nicht so viele bekommst. Und das hat dann eventuell mehr Frustration als My Island. Und bei My Island hast du, finde ich, in der Regel mehr Möglichkeiten, die Teile zu legen. Bei My City ist, wenn du dich am Anfang so ein bisschen entschieden hast, welche Teile du wohin legst, dann sind die Entscheidungen im Laufe des Spiels etwas geringer, so dass du sagst, okay, das ist jetzt klar, also weil du willst zum Beispiel immer alle von einer Farbe in der Regel in einer Gruppe haben, musst das aber natürlich auch abwägen, ne, ob das jetzt Sinn macht und offene Sachen überlässt. Und daher hat uns bisher My Island eigentlich noch mal besser gefallen als My City. Das wäre jetzt, wenn ihr gar nichts davon besitzt, absolut die Empfehlung. Und ist halt das, was ich vorhin beschrieben hatte, ist genau dieses Puzzle-Element. Wo lege ich das am besten hin? Viele Möglichkeiten. Das Spiel wächst langsam damit. Und für mich bisher einmalig auch in dieser Gruppe, weshalb ich das hier einen verdienten Platz 3 finde. Aber ich gucke schon mal rüber auf die andere Seite des Tisches, des digitalen Tisches. Da werden schon die Augen gerollt.
Also es ist definitiv auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2020 gewesen.
Und ich bin ja immer der gleichen Meinung, des Spiel des Jurys. Und
ja, also ich muss ehrlich sagen,
wie viele mehr Argumente brauche ich da noch?
Ich glaube, ich habe das letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum ersten Mal gespielt und wir haben es in einem Urlaub durchgespielt und ich muss auch wirklich sagen, auch ein bisschen durchgequält. Wir wollten es dann auch durchhaben. Ich muss sagen, wenn einem das dann am Anfang schon nicht so gut gefällt, dann reißt es das Spiel hinten auch nicht mehr raus.
Nee, ist klar.
Also die Grundmechanik ist schon recht klar am Anfang. Ich weiß nicht, mir war das so ein bisschen zu wenig irgendwie. Mich hat das irgendwie nicht so abgeholt. Ich fand die Optik auch nicht cool. Ich kann es dir nicht, also ich kann dir nur sagen, wir fanden es beide eher belanglos, so ein bisschen. Dieses Puzzeln hat irgendwie mir nicht so die große Freude bereitet. Also wenn ich es jetzt mit einem Patchwork vergleiche, Patchwork finde ich viel spannender und interessanter auch, um zu gucken, was braucht denn jetzt eigentlich der andere? Und ich fand, My City war sowas von solitär dann auch noch dabei. Wie du auch sagst, man darf eigentlich beim anderen auch gar nicht gucken, wie er es hingelegt hat. Ich weiß nicht. Also ich fand auch den Legacy-Aspekt auch da wieder so, dass ich dachte, ja, weiß ich nicht, ist jetzt zwar nett, ich finde am Anfang verschießt es auch so ein bisschen sein Pulver, weil hinten raus hast du dann auch Partien, die sich dann doch sehr, 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 sehr ähnlich anfühlen, weil da irgendwie eine kleine Sache geändert wird, wo du denkst, okay, da hätte man jetzt auch die letzten 3 Partien in eine irgendwie zusammenfassen können, da war mir das ein bisschen zu wenig. Ja, weiß nicht, hast du das auch so, dass du dachtest, oder kannst du dich da noch dran erinnern, dass du dachtest, okay, jetzt irgendwie war das nicht so ganz das Gelbe vom Ei?
Ja, aber ich glaube, das Problem ist halt, was du beschreibst, ist ja wirklich schon, dass wenn dir die erste Runde nicht gefällt, ja, dann darf man hier nicht erwarten, dass das Spiel da noch grundlegend etwas ändert. Ne? Das sind eher kleine Gimmicks, die mal hier und da dazukommen, manchmal größer, manchmal weniger groß. Nur, dass man das jetzt nicht falsch versteht. Ich glaube, es ist übrigens nur entscheidend, wie du das erste Teil hinlegst, dass du das nicht gleich legst oder also selbst wenn, aber dass man da quasi nicht so ein bisschen drauf guckt. Und ja, 100% absolut solistisches Spiel. Also ist ja auch eigentlich etwas, was ich eher gar nicht mag. Aber in dem Fall ist es, also ich finde, das ist ja eben schnell gespielt, schnelles Puzzlespiel. Das geht so ein bisschen in wie so eine Flip-and-Ride, Roll-and-Ride-Richtung. Ja, du drehst es schnell um, puzzelst die Teile an und hast die Partien einfach schnell. Daher finde ich es bei solchen Spielen ja immer weniger schlimm, wenn die Interaktion, also in dem Fall kann man ja wirklich sagen, nicht vorhanden ist. Und ja, also ich kann es nur sagen, dass eben genau dieses Puzzle-Element, da wo lege ich die Sachen hin, das wird ja nachher dann auch richtig knifflig, hast dann ja auch schwer wie immer doch genug Entscheidungen, hörst du auf, deckst du nochmal einen Teil um, wo kniffelst du es hin? Und mir gefällt vor allem hier auch wirklich dieses Easy-to-Learn-Ding, ne? Dass du es jemanden, hab das auch schon mal verschenkt, ne? Dass du es jemanden geben kannst und die Leute haben einen super leichten Einstieg und dann kommen langsam Regeln dazu. Das finde ich halt generell eine ultrasympathische Mechanik. Ja.
Also ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass das Spiel, ich weiß nicht, wie viele Szenarien hat es? 20 oder so,
ja,
24 Episoden. Also ich glaube, hätte man das auf 12 runtergebrochen, die Hälfte, ich glaube, dann wäre das ein schöneres, knackigeres Erlebnis für mich gewesen. Dann wäre ich wiedergekommen und hätte gesagt, ja, 12 Partien und dann kann ich es wegschmeißen. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Problem von Legacy, so dieser Zwiespalt. Aber ich fand, dass nicht jedes Kapitel spannend war. Ich fand, am Anfang waren da schon einige Kniffe dabei, wo ich dachte, oh, das ist jetzt interessant, das will ich jetzt ausprobieren. Und später hatte es sich dann so abgenutzt, dass da wirklich nur Sachen dazu kamen, wo ich dachte, boah, nee, also das hätten wir jetzt auch irgendwie die nächsten 3 Umschläge öffnen können und das jetzt machen können. So spannend ist es nicht. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und dieser Gesamtsieg war mir auch nicht so, fand ich auch nicht so spannend. Vielleicht liegt es aber auch dran, das habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen reflektiert, dass mir vielleicht wirklich im Puzzle-Genre die Spieleraktion, Interaktion wichtiger ist, als ich dachte. Na, ich bin ja jemand, der braucht das nicht überall, aber gerade im Puzzle-Bereich, auch wenn ich meine Top 3 anschaue und auch meine Honorable Mentions, dann ist es doch eher so, dass ich immer wieder auch im Puzzle-Segment darauf achten möchte, was macht denn der andere und wie kann ich damit jetzt gut umgehen.
Vielleicht naja, ist es wirklich so. Also tatsächlich, okay, der nächste Titel hat auch etwas mehr Interaktion, aber generell glaube ich, dass du die meisten Sachen schon eher hast.
Also Richtung bei mir World auf der Longlist, wir werden die alle durchgehen.
Ja gut,
schauen wir dann mal. Du wirst sehen, bei mir zieht sich die Spielerinteraktion sehr stark durch. Tatsächlich. Bis auf dann ein Drittel.
Ja, lass uns nicht lange reden. Wir hören uns einfach den nächsten Titel an mit einer hohen Interaktion und der kommt jetzt von dir, Platz 2.
Ja, Platz 2 ist bei mir, du hast es eben schon richtig erraten, natürlich Applejack,
Insel der Katzen.
Nein. Framework oder Nova Luna.
Okay.
Ich habe geschummelt.
Ich habe geschummelt. Ganz groß geschummelt.
Ich habe geschummelt.
Also wenn du Nova Luna und Framework in eins nimmst, okay. Ja. Aber dann noch Applejack dazu zu nehmen.
Nennen wir es die Rosenbergsche Puzzle Collection. Lass mich schummeln. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also für mich ist Applejack im Moment sehr, sehr hoch im Kurs. Auch bei meiner Freundin. Wir haben es am Wochenende auch nochmal gespielt, weil ich da auch einfach nochmal Bock drauf hatte. Wir haben ja uns die Überlegung gemacht, wir holen uns so ein Obstbeutel aus dem Supermarkt und tun da die ganzen Plättchen rein. Richtig gute Idee, um das Spiel so ein bisschen aufzuwerten. Und ziehen die da raus und ist dann noch thematisch dabei. Ich finde, jedes dieser Spiele hat seine eigenen positiven Eigenschaften und seine kleinen Schwächen. Und wenn ich jetzt einen davon nehmen muss, dann wäre es vermutlich trotzdem Framework. Vielleicht trotzdem hast du, vielleicht, ich werde jetzt nicht alle nennen, wenn du es auch noch auf der Liste hast. Hast du noch davon was auf der Liste, Stefan?
Wahrscheinlich. Von den drei Spielen? Nein. Ja.
Nein.
Oh. Nein. Ich habe ja vorhin erklärt, für mich, also Framework hatte ich schon mal in irgendeiner Absacker, in der Absackerliste
hatte
ich Framework schon mal dabei. Ne? Und es ist auch so ähnlich wie Patchwork, hervorragendes Spiel auch. Ne? Also Framework hatten wir insbesondere als Absacker nochmal hoch gewertschätzt, das mögen wir beide, schnell gespielt und hat ja auch keine Interaktion eigentlich. Ne? So in dem, also du nimmst die Teile weg, okay, gut.
Bei Framework? Bei Patchwork?
Bei Framework jetzt.
Doch, ich finde, das hat eine sehr hohe Interaktion. Weil bei Framework...
Ja, okay, du guckst schon ein bisschen, was hat der andere, was bleibt über, welches Teil, welches kannst du... Ja. Okay.
Also bei Framework hast du ja auch noch ein Wettrennen dabei.
Also, und du hast ein Wettrennen. Okay.
Ich begründe dir, weswegen diese
Framework
drei
ist super. Framework ist sowieso super. Also das ist keine Frage. Welches Framework sagst du, ist deine Nummer 1 von den drei?
Warum ist Framework die Nummer 1 wirklich mit Nuancen? Nova Luna 3, Applejack 2? Weil ich finde, dass Framework einfach sehr, sehr schnell geht. Und es ist nicht so brainy wie die anderen und dafür beim Puzzeln aber sehr, sehr brainy. Habe ich so den Eindruck, weil, und dazu muss man sagen, du hast schon recht, Framework und Nova Luna haben weniger mit Applejack zu tun als mit sich selbst. Denn bei Framework und Nova Luna ist es ein Rennen. Wer ist zuerst fertig? Bei Applejack geht es, bis jeder den Plan voll hat, eine gewisse Anzahl an Runden. Aber die Puzzle-Art ist bei allen sehr, sehr ähnlich, denn man versucht mit Teilen, die unterschiedliche Farben haben, irgendwie lange Ketten von Farben zu bilden. So kann man das vielleicht irgendwie sagen. Und das ist bei Applejack tatsächlich ja auch. Da hast du natürlich die Äpfel. Bei Framework versuchst du es dann noch mit diesen Rahmen und mit den Aufträgen, die man dabei hat. Und bei Nova Luna hast du halt den schönen Auswahlmechanismus vom Patchwork, dass du eben gucken musst, wie teuer sind die eigentlich zu kaufen und wann bin ich dann das nächste Mal am Zug und kann ich mir das jetzt leisten. Aber ich finde, alle drei sind ein herausragendes, interaktives und forderndes Puzzle. Und ich habe alle wirklich jetzt schon insgesamt, bin ich bei locker, weiß ich nicht, 30, 40 Partien, wenn ich die alle zusammenzähle. Und ich bin trotzdem jedes Mal gefordert und muss schauen, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, Applejack ist noch das uninteraktivste von denen, weil du dann immer einen Schritt gehen musst. Aber auch da ist es so, dass man natürlich gucken kann, ne, was kann der andere da nachholen. Aber bei Framework hast du diesen I-Cut-You-Choose-Mechanismus. Ne? Ich nehme eins, der andere nimmt eins, dann nehme ich den Rest. So, gerade wenn man es zu zweit spielt, dann eigentlich ein klassischer I-Cut-You-Choose-Mechanismus, sonst eher so ein Draft. Und bei Nova Luna, wie gesagt, diese Zeitmechanik. Und ich finde, die haben alle ihre Eigenheiten. Und
das
sind
ist
ja
nicht I Cut You Choose Framework.
Framework zu zweit hast du drei Teile. Der eine bekommt zwei, der andere eins.
Ja, ja, aber das ist ja nicht das Klassische.
Ja,
ne?
Ja, das erinnert aus, schon daran.
Und dann hoffst du mal, dass noch das andere zurückkommt, so, ja, welches du dir vorgestellt hast.
Ja, ja, hast du nicht Unrecht. Okay, vielleicht kein I Cut You Choose, aber es geht in die Richtung. Ne? Draft zu zweit ist ja immer in dieser Region.
Ja,
du kannst ja auch Hate draften. Aber ich finde, die sind alle wirklich fordernd. Ich mag die total gerne. Ich habe auch alle drei noch in der Sammlung. Und von daher habe ich jetzt geschummelt und habe mir da die Rosenbergsche Apfelmond-Bilderrahmen-Kollektion überlegt.
Was ist denn, hast du mal die anderen Rosenberg-Titel gespielt? Wie heißen denn hier? Spring, Summer, Meadow, Gedöns. Da gab es dann noch zwei oder drei Titel, meine ich. Ne? Der Rosenberg, das ist ja wahrscheinlich den meisten bewusst, ne? Der hat ja öfters eben, dass er versucht, eine bestimmte Mechanik in mehrere Spiele zu implementieren. Und ja, dann hatte er wirklich seine Phase hier mit den Puzzleteilen, wo ein Fest für Odin, ja, dann quasi das große Spiel davon war. Die anderen Titel, hast du die
gespielt? Ich glaube, ich habe Spring Meadow habe ich gespielt. Das fand ich auch ganz gut. Aber ich würde auch sagen, dass er es auch immer weiter perfektioniert hat. Ne? Applejack und Framework kamen 2022 raus, während Cottage Garden oder so jetzt 2016 rauskam und Patchwork 2014, also wie du schon sagst, er nutzt immer die Mechanik und versucht sie noch so ein bisschen zu feilen, noch ein bisschen zu verbessern. Und für mich kam da bisher auch nichts an diese drei Titel dran. Ich finde die aber alle drei ähnlich gleichwertig gut. Ich glaube, man braucht nicht jeden davon in der Sammlung, außer man ist wirklich irgendwie ein Puzzle-Fan. Dann würde ich sagen, ja, also wer Framework mag, der wird auch mit Applejack wahrscheinlich seine Freude haben. Aber ja, was wär von, du hast ja auch alle drei gespielt, wobei Applejack, glaube ich, nur online, ne? Was
genau,
wäre dein Favorit?
Ja, Framework nach wie vor. Ja. Ne? Und Framework hatte ich jetzt hier auch nochmal bewusst rausgelassen, auch wegen der Polyomino-Teile, wo ich jetzt speziell gesagt habe, da das waren jetzt für mich die Kategorien, mit denen ich mich beschäftigen wollte.
Ja.
Und da sind ja, das ist ja nochmal der Unterschied auch zwischen diesen Cottage Garden, Indian Summer und das andere, was du meintest, das sind
die
dann
auch nicht
eben
mehr
diese
so
Tetris-Teile.
Easy zu bekommen. Ja, und die sind auch nicht mehr so easy zu bekommen, wie
ja,
ich das.
Ja, ich hatte nämlich, dachte ich erst als Vorbereitung auf die Folge, guckst du mal, ob du davon nochmal eins spielst, aber.
Es gibt eine App für, ich glaube, Spring Meadow war es oder so. Die habe ich
auch
gespielt.
Nie Gutes, also auch nie Schlechtes, aber jetzt nie gehört, das Spiel musst du unbedingt haben.
Nee. Das ist auch nicht so. Ne? Also die wir jetzt genannt haben, reichen da in meinen Augen schon
Applejack aus. Applejack fand ich aber auch gut. Ne? Ich habe es, wie gesagt, nur online mal gespielt. Aber das waren zwei Partien. Und doch, also ich kann die Begeisterung auf deiner Seite auf jeden Fall dafür verstehen.
Ja, Grüße gehen raus an den André vom Spieletreff. Der war ja auch schon bei uns hier zu Gast. Der ist auch komplett im Applejack-Fieber versunken, nachdem ich es ihm einmal gezeigt habe. Und also es ist wirklich auch ein Spiel, was sich großer Beliebtheit erfreut, allerdings völlig im wie soll man das sagen, im Untergrund. Ne? Es ist ja, es steht, glaube ich, bei einer 6,8 aktuell bei BGG. Ich kann das null nachvollziehen. Also ich verstehe auch nicht, was da passiert ist, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob Puzzlespiele generell schlecht ankommen. Wenn ich jetzt Framework mir hier angucke, steht es bei einer 7,1, ja. Und Nova Luna bei einer 7,3. Also ich verstehe nicht, was bei Applejack jetzt da das Problem ist. Also ich finde, das ist ein hervorragendes Ding.
Ja. Ja.
Gut, Stefan, was hast du uns mitgebracht?
So, ich habe ein Spiel, ich gehe davon aus, dass du es kennst. Ich wäre überrascht, wenn du es nicht kennen würdest. Aber ein Titel, der mal ein bisschen aus der Reihe fällt, würde ich sagen. Zumindest, weil ich auch sagen würde, er fliegt deutlich unter dem Radar. Wobei er mit 7,6 bei BGG eigentlich ganz gut dasteht. Und ich habe den vor allem öfters genutzt, auch als Spiel damals für Neueinsteiger in unseren Spieletreff. Mhm. Und zwar die Rede ist von die Halle des Bergkönigs. Ich muss einmal nach links ins Regal gucken. Hall of the Mountain King auf Englisch. Und das ist ein erstmal ganz besonderer Titel in der Art und Weise, dass ich finde, vom Artstil, vom Look and Feel, vom Cover sieht und so weiter, cool aus, ja. Ist das was ganz Besonderes. Da gibt's auch nochmal eine Deluxe-Version mit vielen Holzteilen. Die braucht man, glaube ich, nicht unbedingt, würde ich sagen. Und wie gesagt, das sagst du ja schon öfters, das lässt sich immer leicht sagen, wenn man die besitzt. Aber ich glaube, das ist okay, ja. Wenn man das nicht hat. Wir reden hier über ein klassisches Eurogame. Und deshalb fand ich das einfach ein schöner Pick auch in dieser Top 3, weil wir sehr oft bei diesen Puzzlespielen ja in so einem Bereich sind von Absacker, mal eben schnell gespielt. Ein Fest für Odin sprengt diese Grenzen natürlich. In der Halle des Bergkönigs ist auch dahingehend eigentlich ein schönes Spiel, dass es A, nicht nur besonders gut aussieht, sondern finde ich auch sehr schöne Mechaniken einfach hat. Da gibt es zum Beispiel einen sehr schönen Aktionsauswahlmechanismus. Man generell storytechnisch sind man Trolle und baut sich da seinen Weg durch den Berg und wählt dann seine Trolle aus und baut sich eine Pyramide nach oben hin. Und man hat quasi unten vier Trolle liegen. Und wenn man dann einen neuen Troll kauft, den man dann überlappend auf zwei andere legt, kriegt man immer alle Ressourcen, die dann darunter angegeben sind. Und so hat das eine schöne Eskalation, weil die Pyramide nach oben hin wird immer größer. Und der letzte Troll, wenn man ihn dann da hinlegt, der gibt einem dann sozusagen alle Ressourcen noch ein letztes Mal, die man dann braucht. Und da hast du halt einfach, ne, das am Anfang kriegst du wenig Ressourcen, nachher immer mehr, kannst immer mehr Sachen bauen, immer mehr damit machen. Und dazu teilen sich jetzt halt eben hier gewisse Mechaniken, diese Puzzleteile zu legen, die dann eben unterschiedlich viel kosten. Du willst eigentlich dich in die Mitte hineinarbeiten, weil es dort am Ende die meisten Punkte gibt. Und hier kommt halt auch der Teil, dass es ein bisschen Interaktion hat. Ja, das sieht jetzt so aus, als würde man da viel miteinander puzzeln, aber es ist wirklich nur am Ende ein bisschen, wer schneller ist. Die Tunnel dürfen sich selber nie treffen. Also du kannst quasi so irgendwo hinbauen und dann muss jemand anders aufpassen, dass er da dann nicht mehr hinkommt. Aber das ist auch wirklich am Ende des Spiels primär so ein Teil. Also es ist jetzt nicht, und das ist eigentlich sehr gut gemacht und das ist wieder genau das, was ich sehr wertschätze. Einfach, du hast eine Interaktion, die ist jetzt aber nicht fies. Also die fiesen Elemente sind, weiß nicht, es gibt vielleicht gibt es auch irgendjemand, der das jetzt ganz böse spielt und direkt zum anderen rüberbaut, ja. Sodass der den einbaut. Keine Ahnung, habe ich noch nie erlebt. Da ist so viel einfach dabei, auch mit den Mechaniken. Und dann musst du nachher du gräbst dann die Statuen aus und dann gehören sie dir und dann willst du sie möglichst weit in die Mitte transportieren, wieder mit Ressourcen. Es ist einfach schlichtweg ein schönes Spiel. Es ist bei der Komplexitätswertung bei 2,8. Ist es auch, aber glaube, wenn man es gut erklärt kriegt, kann das auch mal durchaus auch für den einen oder anderen Einsteiger ist jetzt nicht ideal geeignet für Einsteiger. Aber wenn du schon Brettspiel interessiert bist, glaube ich, schön.
Kennerspiel halt, ne?
Kenner, ja.
Ich finde das super interessant. Also mich spricht das irgendwie, je länger darüber redest, auch total an. Nur das Problem ist, dass es wohl zu zweit nicht so gut funktionieren soll. Hast du da Erfahrungswerte zu zweit?
Ja, tatsächlich gar nicht. Wir haben es immer nur zu viert tatsächlich gespielt. Und daher würde ich jetzt auch davor
vorsichtig sein.
Du hast halt mit vier Spielern nachher ein bisschen mehr Gedränge in der Mitte.
Ja, einfach. Ich glaube, das ist der Gag dann auch, ne?
Aber es hat trotzdem sehr viel dieses Optimierungsding, wer baut zuerst was, also dass ich schon auch die mit den Ressourcen dahin komme. Ich weiß nicht, ob's, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, also ich könnte mir es vorstellen, dass sich das mal zu zweit lohnt. Und wir machen es einfach so. Hier steht ja noch ein großer Stapel an Spielen, die du mitnimmst.
Ach ja, okay, ja, gut, dann machen wir es so.
Und probierst es mal aus.
Ja, ich bin total interessiert jetzt. Ja. Irgendwie, ich habe das ja mehrfach gesehen, als du das da gespielt hast. Irgendwie, weiß ich nicht, hat es mich da nicht so angesprochen. Jetzt, wenn ich weiß, worum es geht, finde ich es irgendwie cool. Und der Arzt, da hast schon recht, der sieht schon sehr unique aus. Irgendwie auch sehr interessant, ja.
Ja, ist mal was Neues und die Teile, also auch sehr hochwertig gemacht, alles. Also ja. Ist ja auch, spielt ja auch immer, ne? Das Auge ist ja mit. Und
das
daher
ist klar.
Ist mal was anderes.
Apropos, das Auge ist mit, Stefan.
Ich bin gespannt, was Platz 1 bei
Nein,
dir ist.
Du hast es natürlich schon richtig erraten. Es geht um die Insel der Katzen. Und ich glaube, dass das Spiel bei mir auch mit jeder Partie eher noch ein bisschen noch höher gerankt wird. Und ich mir ersehne, dass Skellig Games noch ein paar mehr Erweiterungen auf Deutsch bringt. netterweise habe ich vor der Aufnahme hier auch ein Rezensionsexemplar von der Kätzchen- und Biester-Erweiterung bekommen. Oder ein vergünstigtes Exemplar, muss man sagen. Und muss ehrlich sagen, dass das für mich das Spiel nochmal aufgewertet hat. Ich weiß nicht, hast du das jemals gespielt, Stefan?
Es steht hier im Schrank. Ich habe das 3-4 Mal gespielt.
Ah, okay.
Und um dem schon mal vorwegzugreifen, ich finde es eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt zu wenig gespielt und ich dachte mir außerdem, du nimmst es sowieso mit in deine Liste.
Ja, das ist ja auch das muss auch sein. Ja. Genau, also was ich bei Insel der Katzen so gut finde, ist, dass du selber dir die Wertungsbedingungen fürs Puzzeln eigentlich überlegst während des Spieles und das ein sehr einzigartiger Mechanismus ist. Wir haben nämlich in jedem Zug, wir spielen nur bei 5 Runden, eine Draft-Phase, bei der wir Karten draften. Zu zweit funktioniert das übrigens hervorragend. Ich bin kein großer Freund von der Duell-Variante. Lasst das weg, außer ihr wollt wirklich eine Reiseversion haben mit kleiner Schachtel. Die fand ich zum Beispiel nicht so gut. Es ist eine Riesenbox, das stimmt, aber es passt auch sehr viel rein, auch die Erweiterung und so. Und bei Insel der Katzen, wie gesagt, wir haben eine gewisse Anzahl an Fischen, das ist unsere Währung, und wir draften Karten, nehmen 2, geben den Rest wieder weiter. Das funktioniert zu zweit genauso. Und wir entscheiden uns danach, wie viele von diesen Karten möchten wir denn behalten. Die müssen wir dann aber bezahlen mit diesem Fisch. Diesen Fisch brauchen wir aber auch, um nachher Katzen auf unser Boot zu locken aus der offenen Auslage. Das machen wir nacheinander. Es gibt günstigere und höherwertigere Katzen, die unterscheiden sich aber lediglich, wo die liegen. Und was total interessant ist, ist, dass wir auch nur eine Katze eigentlich standardmäßig retten können pro Zug, denn wir wollen die Katzen vor dem bösen Invader retten, der die Insel übernehmen will. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die Katzen sehen alle ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Es trifft jetzt nicht meinen Artstyle-Geschmack. Ich finde die nicht sonderlich niedlich oder so. Ich finde, da hat man voll das Potenzial verschenkt, weil es halt so Fantasy-angehauchte Katzen sind, was ich sehr schade finde. Allerdings bei der Kätzchen- und Biester-Erweiterung sind die hervorragend niedlich gelungen, weil die halt dann Babys sind.
Also da nur, ich finde es immer sehr gut lesbar, ne? Weil das ja nach Farben eben einfach, die sehen strange aus, aber also muss ja 2 Sachen sagen, ja, die Farben sind ja dann eben wichtig und du siehst sofort, wo liegen die, und die Formen sind ja auch sehr kurios. Also das macht das Puzzeln ja sehr interessant bei dem Spiel, dass du ja nicht nur die typischen Tetris-Formen hast, sondern ja auch wirklich mehr über 6 Ecken so kreuz und quer.
Ich glaube, die haben alle 5 Teile, kann das sein? Also alle 5, nicht 4, wie bei Tetris. Das ist so der Gag. Und bei dem.
Nein, ich sehe hier gerade eine mit 6. 1, 2, 3,
echt?
5, 6.
Nee, 5. Ich sehe immer nur 5 hier tatsächlich. Und dann gibt es ja noch die großen Oschax-Katzen. Das sind so Joker, die man auch über Karten wieder anlocken kann. Also ihr merkt, es ist sehr kartengesteuert, denn auch darüber legen wir fest, wir können Körbe uns holen und damit mehr Katzen in dem Zug retten. Es gibt Karten, die belohnen uns dafür, wie wir, weiß ich nicht, was gespielt haben und kriegen dadurch wieder mehr Fische raus zum Bezahlen. Es gibt Karten, mit denen können wir uns Schätze holen. Es gibt Karten, und das ist das Wichtigste, die Wertungsbedingungen für uns festlegen oder für alle. Das kann man sich aussuchen, nicht aussuchen, aber es gibt Lektionen, so heißt es. Die sind offen, dann sagt man zum Beispiel für jede rote Katze, die das Ende, die den Rand des Bootes berührt, gibt es nachher einen Punkt. Und man selber legt aber die Farbe fest. Ich kann auch statt Rot einfach Grün sagen, weil ich habe viele Grüne. Ich kann aber auch verdeckt vor mich hin eine Lektion spielen. Und da, die darf nur ich werten. Zum Beispiel ist eine Aufgabe dann, dass ich zum Beispiel den mittleren Raum nicht vollgepuzzelt haben darf. Oder dass ich das Boot zu einem gewissen Teil vollpuzzeln muss oder so und so viel Schätze haben muss oder für jeden Schatz nochmal mehr Punkte krieg. Und dadurch legst du eigentlich erst fest, wie du spielst. Und das passiert erst während des Spiels. Und das finde ich total interessant, weil es dadurch nicht ganz klar ist, wie man dieses Spiel zu spielen hat, sondern man jedes Mal erneut herausfinden muss, wie es funktioniert. Ja. Und das finde ich total spannend. Und noch kurz zu der Kätzchen- und Biester-Erweiterung. Das ist super, weil da gibt es jetzt kleine Katzen, die füllen dadurch super die Lücken. Die haben alle nur so 3 Felder und zählen natürlich für die Familienwertung. Am Ende gibt es auch so eine Standardwertung für Katzen, die aneinanderhängend sind. In der gleichen Farbe gibt es Punkte. Für sichtbare Ratten gibt es Minuspunkte. Wenn man Räume nicht gefüllt hat, gibt es Minuspunkte. Es gibt sehr viele Minuspunkte, ja. Und dadurch kriegt man aber so einen Eindruck, du kannst zwar mit einem Korb 2 Katzen retten, die sind dann aber kleiner tatsächlich, ne? Und dadurch kriegst du die Familienwertung hochgepusht, kriegst aber das Boot nicht mehr so voll. Und das ist genau das, was dem Grundspiel tatsächlich gefehlt hat, wo ich sage, okay, du kannst damit super diese Lücken, die du erzwungenermaßen mit diesen Formen irgendwann hast, gut und sinnvoll füllen, ohne jetzt die ganze Zeit auf Schätze zu gehen. Aber, und jetzt kommt der Clou, es gibt ja diese Schuhe. Erinnerst du dich, Stefan? Die Schuhe auf den Karten? Das ist ja die Geschwindigkeit. Das heißt, wer mehr Schuhe hat, darf auch als erstes aussuchen. Und was die Erweiterung noch besser macht, ist, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich war nie so ein Fan von den Schuhen. Ist jetzt noch nie vorgekommen, dass ich mir diese Schuhkarten geholt habe. Das Interessante ist jetzt aber, diese Kätzchen, diese kleinen, die kannst du nur dann retten, wenn du mehr Schuhe hast oder wenn du die meisten Schuhe hast. Das heißt, es gibt eine neue Mechanik, die darauf geht, diese Schuhe zu sammeln und auch vielleicht mal dir eine Karte zu holen, wo nur Schuhe drauf sind, obwohl es dir sonst überhaupt nichts bringt. Aber du willst unbedingt diese blaue Katze da haben, die passt genau perfekt bei dir rein. Und das macht immens viel Spaß. Ich fand das Modul mit den Ereignissen okay. Es gibt noch so zusätzliche Wertungen pro Runde. Die waren ein bisschen zufällig. Das muss man, finde ich, nicht unbedingt reinnehmen. Aber ich werde nicht mehr ohne die Kätzchen spielen. Ich finde, das war wirklich eine sehr gute Erweiterung. Ja, und nachher muss man sagen, ich weiß nicht, wie häufig ich das Spiel schon gespielt habe, aber es macht ultra Bock. Und ich will einfach noch ein bisschen mehr Wertungskarten gerne haben. Also Skellig, wenn ihr das hört, macht gerne nochmal die anderen Versionen. Vielleicht bin ich da auch zu spät gewesen. Ich glaube, die waren auch schon mal auf Deutsch verfügbar. Es gibt auch noch Erweiterungen, wo du irgendwie neue Boote bekommst und so. Ja, notfalls muss ich es mir auf Englisch holen. Aber mir macht das riesen Spaß und ich finde, das ist das beste Puzzlespiel tatsächlich. Gerade weil es dieses Gesamtprodukt ist und dieses während des Spielens erstmal herausfinden, worauf spiele ich eigentlich und mit dem ersten Zug eigentlich schon so eine kleine Richtung sich selber festzulegen. Das finde ich einfach fantastisch.
Ist auch so ein Spiel, wo du von Partie zu Partie besser wirst, ne? Das ist ja.
Ja, sag das nicht der Simone, da ist sie frustriert.
Das ist okay.
Es ist kein Spiel, das Simone viel gewinnt. Das ist total schön für mich.
Jetzt aber sie spielt trotzdem gerne. Es auf Platz 1 ist.
Ja, also ich habe von den 14 Partien 12 gewonnen.
Na gut.
Das ist crazy. Simone, das ist schon heftig, an. Ja. Aber ja, Simone hat nur einmal gewonnen.
Ja, aber ich meine jetzt einfach in Form von Mechaniken verstehen. Ja, ne? Weil das Ganze, das ist jetzt kein intuitives Spiel, das mit den Drafting und den Schuhen, das muss man erstmal verstehen, mit den Wertungskarten, überhaupt in welchem Tempo kriegst du das Boot voll, da so ein Gefühl für zu bekommen mit all den Sachen. Das meinte ich, das ist ein Spiel, wo du auch schön reinwachsen kannst, ne? Wo du dann sagst, alles klar, erste Partie, gut, jetzt habe ich so ein bisschen mehr raus, wie der Hase läuft. Es hat relativ viele Erweiterungen und ja.
Und ich finde, es hat ja auch so ein Eurogamiges Element in dem Sinne, dass du andere Taktiken ausprobieren kannst. Also du kannst sagen, heute gehe ich auf viele verschiedenen Familien und beim nächsten Mal gehst du auf nur eine Katzenfarbe, zack, zack. Und das funktioniert aber auch alles. Du musst es halt dann nur gut spielen. Und wie du sagst, man wird schon besser. Natürlich werden die anderen Personen auch besser. Aber das ist trotzdem ein valider Punkt, den du sagst, weil wir hatten das letztes Mal im Vegan-Ressort tatsächlich gespielt, wo wir im Urlaub waren, hatten wir ja eine Folge zugemacht. Und da merkt man schon, okay, wenn du es das erste Mal spielst, bist du schon latent überfordert von der Drafting-Phase, weil du einfach nicht weißt, was für Karten drin sind. Das ist ein Spiel, das musst du schon ein paar Mal spielen. Genau. Sehr gut, Stefan. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was deine Nummer 1 ist. Übrigens, kurz am Rande, ich habe mir Confusing Lands tatsächlich auch bestellt. Ich bin sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht deine Platz 1 sein, ne?
Nee, dafür hat es jetzt auch ja nicht diese Polyomino-Teile.
Ja, ja, das war ja deine Auswahl. Ist ja okay. Was hast du denn als Platz 1 heute?
Ja, auch eigentlich ein ganz langweiliger Pick, aber gefühlt auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das wird nicht weggehen und das wird lange, lange da bleiben. Und es teilt sich auf jeden Fall mit My City den Platz auf der Nominierungsliste. Zum Kennerspiel wurde es, glaube ich, nominiert. Ich weiß gar nicht, My City war Familienspiel, ne?
Ja, ja.
Und wir reden hier über Der Kartograf.
Ich habe ihn vergessen. Wie konnte ich den vergessen? Also er wäre nicht in die Top 3 gekommen, aber ja, das ist mir durchgegangen. Ja, gut. Guter Pick. Siehst du, ich wusste natürlich, dass du den nimmst. Ist doch klar.
ich weiß auch gar nicht, ob wir es jetzt noch groß erklären müssen, aber so ein paar Besonderheiten von dem Spiel sind ja erstmal auch hier das Wertungssystem. Ne? So ein bisschen gerade auch, was du bei Die Insel der Katzen beschrieben hast, nicht in der Form. Ja, also ruhig Blut. Insel der Katzen sind wir natürlich speziell, wie baust du das zusammen? Aber dort, du hast halt auch so ein, also A, immer diese unterschiedlichen Wertungskarten, wofür gibt es Punkte, auf die du dich erstmal einlassen musst. Und dann hast du bei dem Wertungssystem das Sympathische ja dran, das hat sie, waren wir das bei, ich glaube bei Isle of Skye, ne? Weil da meine ich, das habe ich das zumindest als erstes mal gelesen, dass du so zwei in der ersten Runde A und B und dann A.
Ja,
und
sehr cooler Mechanismus übrigens.
Und, ne? Und so weiter. Und dann, dass du dann auch gucken kannst, wie spiele ich, versuche ich jetzt direkt in der ersten Wertung möglichst viele Punkte zu kriegen oder und dann auch schon mal trotzdem vorzubauen für die Sachen, die im späteren Verlaufe des Spiels gewertet werden. Das ist erstmal ein großer Star hier in dem Spiel. Und dazu ist es ansonsten ja eigentlich ein recht simples Flip and Write, ne, das, wo du einfach die Teile platzierst und eben entsprechend gut einordnen musst. Und kann man nochmal direkt zum Nachteil kommen. Das einzig Nervige hier an dem Spiel ist halt das Malen der Teile. Ja. Also es gibt halt verschiedene Landschaften. Und aber das habe ich einfach für mich gelöst und würde ich auch immer jedem empfehlen, dass ich halt einfach dafür ein passendes Set an Farbstiften da reingelegt habe.
Sehr guter Tipp.
Also dann hilft das auch nachher bei den Punkten. Wenn das jetzt alles mit Bleistift machst, ist es wirklich ein bisschen nervig, nachher zu gucken, okay, was ist ein Dorf, was ist ein Wald, kann man auch machen, aber ich sage immer, nimm da ein paar Farbstifte zur Hand und dann, also das macht schon relativ viel aus, muss man sagen. Also ohne das würde ich sagen, kann das schon so ein bisschen wie bei Mischwald, vielleicht nachher das Zählen nachher nervig ist, hier auch ein bisschen doof sein.
Es ist das Schwerste am Spielen. Das Malen.
Ja, genau.
Ich sehe gerade auch ein Bild bei Board Game Geek, das ist crazy. Eine Person hat da ein Gemälde draus gemalt. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden die an dieser Partie saß. Aber es ist ein sehr cooles Spiel und es ist ein Spiel, bei dem wir auch darüber sprechen würden, wenn wir eine Folge über die besten App-Spiele machen würden. Denn die App-Umsetzung ist fantastisch. Und ich glaube, seit ich die App entdeckt hatte, habe ich es auch nicht mehr auf dem Tisch groß gespielt. Es ist bei mir mittlerweile dadurch auch leider ausgezogen. Ich mag das total gerne. Und ich mag gerade diese Wertungsgeschichten. Wann ist was relevant und wann muss ich mich auf was konzentrieren in einer Runde? Finde ich super spannend. Und ja, die App ist super umgesetzt. Das funktioniert hervorragend. Und da kann man auch gut trainieren, wenn man nicht so gut ist vielleicht. Ja, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Vielleicht noch ein paar Kaufempfehlungen. Also ich fand, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, die Kartografin fand ich so okay, muss ich nicht gespielt, unbedingt haben. Also die da kamen vor allem die Monsterkarten. Also vielleicht dann noch, es gibt auch das Monster, was man eintritt, was ist hier deine gewünschte Interaktivität, und die zeichnet dann der Gegner quasi ein, möglichst fies. Ne? Das gibt dann Minuspunkte für alle freien Felder drumherum. Und bei der Kartografin ist das noch, da hast du dann auch so Sachen wie, dann kannst du so ein Feld von den Gegnern zerstören und bei gewissen Wertungen denen dann schon ein bisschen mehr nerven, und das ist dann ein bisschen mehr Take That. Boah, brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Was ich aber allerdings empfehlen würde, ist halt, es gibt dieses Kartenerweiterungspack, die Erweiterung mit diesen unterschiedlichen Maps. Ah, der Untergrund gibt es da, und wo du durch die Tür quasi dich dann so puzzeln musst, oder mit den Inseln. Das bringt nochmal, finde ich, eine sehr schöne Würze und Abwechslung einfach in das Spiel hinein. Die haben auch, glaube ich, nochmal eigene Wertungskarten dabei. Das wäre jetzt eher nochmal die Empfehlung, wenn man den Kartograf vielleicht schon hat und sagt, ja, finde ich eigentlich gut, dann würde ich das nochmal empfehlen.
Sehr cool. Honorable Mentions, Stefan, haben wir doch auch noch mit
übernommen. Teil.
Naja, wichtig ist der nicht mehr, aber ich kann ja jetzt Kartograf hier streichen. Die hatte ich natürlich drauf, ist klar.
Natürlich.
Kann ich jetzt. Ja. Also hatte ich wirklich drauf, habe ich gerade eben noch drauf geschrieben, nachdem du es erwähnt hast. Jetzt habe ich es gelöscht.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, ich habe eins, das muss man, glaube ich, erwähnen, Spiel des Jahres, für mich aber nicht im Sinne des, also es ist nicht so ein klassisches Puzzlespiel, deshalb habe ich es nicht erwähnt, Schande über mein Haupt, eigentlich hätte es reingehört, aber für mich, weiß ich nicht, ist es irgendwie, weiß ich nicht, will ich es nicht so als Puzzlespiel wahrnehmen, das Cascadia, ich finde, also eigentlich hat es alles,
nee, auch nicht.
Ja, aber es hat ja dieses Puzzle-Ding, weil du puzzelst ja nicht nur die Landschaften, sondern auch die Tiere ja zusammen zu Sachen. Also eigentlich hat das alles, was ein Puzzlespiel ausmacht.
Ja.
Und dennoch denke ich mir so, nee, die Teile, die ich jetzt genannt habe, die sind für mich mehr Puzzlespiel. Aber ich weiß auch nicht, was Cascadia sonst mehr ist.
Also,
ich weiß nicht.
Ich hatte die gleiche Überlegung und also ich hatte die gleiche Überlegung und deshalb habe ich mich konkret auch für die Tetris-Teile, für die Polyomino-Teile entschieden. Ne? Dass man sagt, okay, das ist jetzt diese Kategorie von Spiel, weil ich dann auch schnell wieder drin war mit, okay, ein Sagrada zum Beispiel. Müsste man das nicht eigentlich auch dann mit dazu nehmen? Das finde ich zum
ist
Beispiel auch
genauso auf meiner Longlist tatsächlich. Auf
ja,
meiner Honorable Mentions-Liste.
Genau, genau.
Ist genau das Gleiche. Ja.
Und dann habe ich gedacht, dann wird der Rahmen nachher immer größer und größer und daher auch hier letztens noch Spectacular, was wir da gespielt haben, das dann nochmal dazu. Harmonies finde ich, du ja nicht, aber ich auch hervorragend. Daher habe ich versucht, mich wirklich nur so ein bisschen auf diese Spiele zu fokussieren. Wobei ich zum Beispiel in meiner Longlist auch sowas wie Galaxy Trucker stehen hatte. So.
Oh, das habe ich auch ganz vergessen, ja. Stimmt.
Nicht ganz, ne? Das ist ja auch, hat jetzt nicht die Polyomino-Teile, aber eben schon auch so ein bisschen dieses Puzzle-Element für in deine Liste hättest du durchaus reingedurft.
Ja, definitiv. Ich habe zum Beispiel noch Tiny Towns als nicht so in die Fresse gegeneinander Spiel. Das fand ich eigentlich.
Habe ich nie gespielt. Wollte ich schon immer mal spielen.
Ja, ich habe es jetzt mittlerweile dann doch aussortiert und verkauft. Ich finde das trotzdem ein gutes Puzzlespiel. Ja, meine Sammlung muss halt, ich sag mal, es kommt andauernd was Neues an, es müssen halt alte Sachen gehen, auch wenn ich die gut finde.
Ja.
Ich habe auch Bogen von Burgund hier drin, weil ich finde auch das zum Teil ein puzzeliges Ding. Ich weiß, in
boah,
sehr
abstrakten,
da machst du dann nämlich alles auf. Da machst du nämlich dann alles auf, dann, ja. Aber ist so. Und als letztes habe ich noch Dorfromantik. Ich glaube, das würde schon als Puzzlespiel zählen, definitiv. Das ist für mich aber in erster Linie ein Kampagnenerlebnis-Ding.
Also Dorfromantik, ja, da sind wir wieder. Auch kann man machen.
Also ich finde, Dorfromantik ist halt für mich aber auch in erster Linie eher so ein Koop-Kampagnen, beziehungsweise nicht Kampagnen, aber wir wollen viel puzzeln und viel hintereinander, um neue Sachen freizuschalten. Aber theoretisch hätte es auch in die Liste gemusst, weil es auch ein hervorragendes Spiel ist. Aber ich glaube, wir können ja auch unterscheiden, dass eine Top-Liste nicht immer alle Spiele beinhalten muss, die irgendwie damit zu tun haben, sondern dass wirklich so Spiele sind, die einem auch einfallen, wenn man an Puzzeln denkt. Und ich glaube, da haben wir eine ganz gute Auswahl getroffen.
Ja. Ich habe auch noch ein Spiel, welches aus meiner Sicht hervorragend ist und ich bewusst so ein bisschen da rausgelassen habe, weil ich das auch irgendwo in irgendeiner Liste schon mal erwähnt habe. Und zwar ist das Gold und Silber. Insbesondere die Pyramidenerweiterung. Das ist für mich ein sehr familienfreundliches Flip and Write, was auch Tetris-Elemente hat, ne? Wo du quasi diese Tetris-Figuren da einzeichnen musst. Das spielt sich schnell runter, schön gemacht. Das ist genau das, was es sein will. Das muss man immer bedachten. Das ist jetzt, wenn du irgendwie Kartograf haben willst, damit konkurriert es nicht. Ja, es ist die einfachere, deutlich einfachere Version davon. Finde ich aber auch immer sehr, sehr stark. Ich habe dann noch ein Spiel, welches ich schon länger nicht mehr gespielt habe, aber damals uns als Familienspiel sehr begeistert hat. Und zwar ist das Bärenpark von Phil Walker Harding. Haben wir auch nicht gespielt. Das ist auch so einfach ein ganz grundsolides Ding. Er hätte jetzt gesagt, von den Top 3 wahrscheinlich eher nicht, aber die Mechaniken da auch eigentlich sehr schön, auch sehr schöne Puzzle-Elemente. New York Zoo von Uwe Rosenberg habe ich auch nochmal dabei gehabt hier. Das ist auch nett halt, ne? Also das ist jetzt auch.
Ich glaube, das fällt dann eher in diese Kategorie zu den, also auch was ich an Kritiken gehört habe, dass dieses, ja, ist okay, dieses, was ich auch bei dem Gefühl bei Spring Meadow und so hatte, das ist okay, aber das muss man sich jetzt nicht extra dann holen. Da hol dir doch ein besseres von dem Uwe.
Ja, ohne es gespielt zu haben, hätte ich fast gesagt, das New York Zoo ist besser als Spring Meadow. Aber
ja, das weiß ich jetzt nicht. Nein, also ich weiß, so genau habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Auch wegen dem Thema ja nicht. Ich habe noch Mindspace.
Kann ich nicht sagen.
Ich habe noch Mindspace. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen im Podcast. Ne? Das ist ein super schönes kleines Ding von Allplay Games, die ja immer wieder so schöne kleinere Spiele in Boxen haben, die kann man meist nur auf der Messe gut kaufen, aber das hat auch wieder so Polynomino-Dinger. Ähnlich wie der Kartograf deckst du auch da wieder so Karten auf und musst dann gucken, dass du eine schöne Ausgewogenheit in deinem Gehirn dir hinpuzzelst. Das ist sehr interessant. Ich mag das auch sehr gerne. Für so ein Absacker-Polynomino-Ding finde ich das richtig gut. Also kann man auf jeden Fall sonst auch mal holen und ist relativ sprachneutral, muss man halt jemand haben, der es erklärt.
Ja. Ich kann noch Project L in die Runde werfen.
Boah, das mochte ich auch gar nicht tatsächlich.
Ja, kann ich verstehen. Das ist auch, ich habe es auch deshalb nicht auf die Liste gesetzt. Also es lebt erstmal sehr viel von dem Material. Ne? Das wirst du mir zustimmen, das ist hervorragend. Mhm. Das Sympathische oder bei dem Spiel und das glaube ich, dass es vielen nicht gefällt, ist ja dieser Master-Move. Ne? Du musst ja darauf hinarbeiten, dass du mehrere Puzzleteile in ein so ein Puzzleteil reinlegst und dann am besten noch beendest. Aber ja, ich finde das Material einfach so schön.
Grafikblender ist das in meinen Augen. Ja. Ich fand es auch super unspannend und irgendwie kam es ja auch, oh, das ist das neue Tetris-Spiel und ich spiele es und denke, das hat gar nichts mit Tetris zu tun, lass mich in Ruhe. Direkt wieder verkauft gehabt. Mochte ich gar nicht, das Material ist cool, das stimmt, aber das ist Azul auch. Azul hat auch schönes Material.
Ja, Azul auch überbewertet.
Nee,
hat er nicht gesagt.
Nee, finde ich nicht. Aber ist Azul ein Puzzle-Spiel? Eher nicht.
Nach deiner Kategorie ist alles ein Puzzlespiel.
Ja, deshalb habe ich ja, ich finde, ich bin mit der Top 3 zufrieden. Ich wollte jetzt noch ein paar Spiele erwähnen, die man auch hätte erwähnen können, wenn man es breiter gefasst hätte. Aber das haben wir ja nicht getan.
Werfe ich auch nicht
gespielt. Ja.
Das ist, finde ich, auch diese, also auch in der hatte ich es auch in der Absacker-Kategorie auch dabei, glaube ich schon, aber
ja, ich glaube schon.
Das schnellere Planet Unknown mit mehr Puzzeln, ne? Also weil auch dort wieder die Teile komplizierter sind und das Puzzle-Element hier im Vordergrund steht und eben nicht, welche Leiste kletter ich hoch. Und kann, finde ich, nach wie vor auch so ein unterbewerteter Titel gefühlt. Aber auch da würde ich sagen, ja, ne, das ist jetzt dieser okay. Use Case. Ich brauche ein Spiel, was 5 Leute spielen können. Oder 4 oder 5 relativ schnell. Keiner will sich langweilen. Und das ist leichter als Planet Unknown. So. Das ist auch sehr speziell wieder. Mhm. Dann sind auch wieder alle Flip and Rides eigentlich auch in dieser Kategorie. Und da gibt es dann gefühlt auch wieder bessere Titel.
Ja, das stimmt. Ja, ich hätte sonst noch für Solospieler natürlich Hermit oder die Hain-Trilogie. Citrus Hain wäre jetzt mein Pick oder Obst Hain. Ja, das wären noch so. Aber ich glaube, dann bin ich auch durch. Also ich bin mit meinen Top 3 sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden damit.
Ja, also.
Ja, das ist,
kann man mal machen.
Trotzdem konnte ich vielleicht überraschen. Das ist doch auch schön. Du konntest, glaube ich, auch überraschen. Im Negativen dann, aber.
Mit My City.
Ja,
Blasphemie.
Na, alles gut.
Ich hatte noch nur kurz eine Erwähnung. Ich habe Kopenhagen nochmal gespielt. Das fand ich auch okay nur. Also in diesem Puzzlespielbereich. Das hat mich auch, da hatte ich auch mehr von erhofft. Der Tom Wessel hat das mal irgendwie in irgendeiner Liste drin gehabt. Habe ich gedacht, ja, geht auch okay nur.
Ja, gut. Ja. Hit or miss ist das ja häufig dann.
So ist es.
Sich drauf verlässt.
Schöne Liste, Puzzlespiele, passt.
Sieht doch hervorragend aus. Dann hoffe ich mal, dass wir beim nächsten Mal wieder eine schöne neue Folge uns überlegen werden mit einem tollen Thema. Beziehungsweise stimmt gar nicht, beim nächsten Mal gibt es ein Special wieder. Seid gespannt und beim übernächsten Mal hören wir uns aber mit dem Stefan zusammen wieder.
So sieht es aus.
Hast du ein schönes Nudelgericht, wo wir letztes Mal diesen Nudelsalat hatten, der nicht so gut angekommen ist?
Ist er nicht?
Ich hab tatsächlich eins. Jetzt fällt mir gerade ein, ich überlege immer, was koche ich so in der Woche. Und jetzt fällt mir ein, es ist ein sehr leckeres Gericht, bei dem man eine Apfel-Walnuss-Pasta macht, tatsächlich. Und dazu tut man Knoblauch, Zwiebeln, Äpfel, Karotten und so in den Ofen. Und lässt das so ein bisschen brutzeln im Ofen. Und danach kommt das alles in den Pürierer. Natürlich auch mit Walnüssen. Walnüsse sind auch essentiell darin. Und dann hat man nachher eine richtig schöne, also ich würde nicht sagen, es ist ja kein Pesto per se, aber es ist natürlich eine Pesto-Art irgendwie. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wenn man da auch ein bisschen frischen Rosmarin oder so drauf tut, das ist ein sehr interessantes, leckeres Essen. Das mache ich mir diese Woche tatsächlich.
Ich kann dir kein Nudelgericht empfehlen, aber ich kann dir, wenn du möchtest, wenn wir schon dabei sind und den das nicht mehr interessiert, der schaltet jetzt sowieso ab. Ich kann dir was anderes empfehlen, was ich letzte Woche oder vor 2 Wochen für mich entdeckt habe. Und zwar ist es ja so, in meinem Alter, da muss man ja ein bisschen auf seine Linie achten. Nichtsdestotrotz, ich liebe Süßigkeiten. Ne? Zucker, ja. Das ist so mein Kryptonit auf jeden Fall.
Meiner auch, ja.
Und da habe ich einen Tipp bekommen und der ist wirklich hervorragend. Und zwar ganz simples Gericht, Seidentofu.
Geiles
und
Ding.
Und dann eine Schokolade nehmen, also eine hochprozentige, 70% mindestens oder mehr, die einmal im Wasserbad oder im Thermomix, sollte man einen haben, ne? Mach's schön zerlaufen lassen.
Aha.
Dann Seidentofu dazu, einfach mixen. Im Kühlschrank stellen,
Schokolade, ja.
Hast du eine geile Schokolade mit unglaublich guten Nährwerten. Ne? Also es hast fast kaum Zucker und für mich erfüllt das trotzdem so diesen, ne, abends 10 Uhr, man will noch irgendwas snacken und so weiter. Und da habe ich mir dann mal so 8 Stück gemacht, stelle ich schön in den Kühlschrank rein. Und das hat für mich tatsächlich, mal gucken, wie lange das anhält. Ja,
irgendwann ja, aber solche die Chips vielleicht trotzdem. Gut, ja.
Aber das ist so dieser, ne, du holst dir es dann mal auf den Kühlschrank raus, anstatt eben dann wieder irgendwas krass Ungesundes. Und wenn einem das zu bitter ist, kann man zur Not das dann noch ein bisschen, dann kannst du ein Datteln noch drunter häckseln oder so, um ein bisschen gutes Zucker dazu zu bekommen oder eben immer so Agavendicksaft, mal ein Löffelchen. Aber das war gut, im Moment, bin ich da sehr begeistert von, vor allem, weil es auch in relativ kurzer Zeit hergestellt ist. Und ja, schauen wir mal.
Ja, also Seidentofu sowieso Powerfood. Ne? Also ich finde, Seidentofu kannst du so schön einsetzen, kannst auch Kisch draus machen. Ich habe auch schon diverse Quarkspeisen damit gemacht. Käsekuchen kannst du damit sehr gut vegan machen. Also Seidentofu. Und ich tatsächlich bin ich aber auch so jemand, ich esse den auch manchmal pur, ne? Wenn ich da irgendwie mir noch ein bisschen Marmelade drunter hebe oder so. Oder je nachdem, was man noch so da hat, oder ein paar Kirschen drauf oder so. Es ist auch ganz geil. Also ich mag den gerne tatsächlich. Kriegt man nur leider nicht so einfach, ne? Oder
ja, wo hast du den her? Richtig. Nee, genau. Also ne? War auch aus dem Biomarkt. Ist ja nicht das Einfachste, was man, also gibt es jetzt nicht bei jedem Discounter.
Ja. Sehr gut. Da habt ihr unsere kulinarischen Tipps der Woche auch noch bekommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut.
Bis dahin.
Bis zur nächsten Woche.
Ciao.